Puh, was für Texte. Eigentlich könnte man sich das Predigen echt jetzt sparen. Es ist eigentlich alles gesagt. Ich mache lieber keine Abstimmung, die könnte ja gegen mich ausgehen. Deswegen entscheide ich einfach, dass ich trotzdem noch was sage. Mir ist es ja nicht allzu oft vergönnt, im Ausland zu sein. Letztes Jahr im Herbst war es aber mal wieder so weit, da durfte ich nach Vietnam fliegen, war da mit zwei Freunden unterwegs, vollgepackt mit Koffern, hatten einiges zu transportieren und so, sind da dann angekommen und dann diese Atmosphäre, Flughafenatmosphäre, ihr könnt es euch vorstellen, überall wuselt und macht es und tut es und wir wussten, ja, wir brauchen noch irgendwie hier Geld, top vorbereitet, also ich habe da vorhin schon gewusst, ob ich eher vorbereitet und strukturiert oder eher spontan, formuliere ich es mal positiv, bin, sind wir da halt hingegangen, haben gewusst, wir brauchen jetzt noch unbedingt Wechselgeld, haben uns da versucht, mit den Wechslern da auseinanderzusetzen, die dann von überall auf einen einströmen und irgendwas, was weiß ich, 630 zu 1, wo du schon gar nicht mehr blickst, ist es jetzt gut, wenn es viel ist oder wenig. Und also super spannende Atmosphäre, aber wir sind ja wieder zurückgekommen irgendwie, hat also doch irgendwie dann funktioniert. Und ich glaube, so eine ähnliche Szenerie gab es 2000 Jahre circa vorher schon mal. Das könnte so die moderne Form sein. Wir machen heute weiter im Johannesevangelium und schließen quasi direkt zeitlich an letzte Woche an. Jesus, erstes Wunder auf der Hochzeit in Kanaan ist getan. Er hat ein gesellschaftliches Desaster verhindert. Und dann zog er hinab nach Kapernaum. Er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und die Situation in Jerusalem war ähnlich wie in Hanoi. Die Straßen sind überfüllt, Menschen drängen sich Schulter an Schulter durch die Gassen. Überall ist Stimmengewirr, der Geruch von gebratenem Fleisch, von Gewürzen, Schweiß und Staub liegt in der Luft. Es ist Passa, das höchste Fest im Jahr. Und aus allen Himmelsrichtungen strömen Pilger herbei. Das sind Familien mit Kindern, Alte auf Stöcken, Händler mit Karren, Gruppen, die Lieder singen. Und alle wollen nur eins, diesen Tempel erreichen. Sie wollen dort Gott begegnen, Opfer darbringen, bitten, danken. Doch schon beim Betreten des Tempelbezirks wird es laut. Marktschreier rufen Preise aus, Tiere schreien, Münzen klirren, der Gestank von Tieren mischt sich mit dem Duft von Weihrauch. Zwischen den Säulen stehen Käfige mit Tieren, Käfige mit Tauben in einem abgetrennten Bereich, blöken irgendwo Schafe, da stampfen Rinder mit schweren Hufen. Und mittendrin, und doch nicht unbedingt, ist einer, nein, die Antwort ist diesmal nicht Jesus, sondern Hannas. Der war früher mal hoher Priester gewesen und jetzt ist er Kopf eines weit verzweigten Unternehmens. Kein offizielles Unternehmen, aber ein perfekt laufender Geschäftsbetrieb. Was hier in diesem Tempelbezirk passiert, trägt seine Handschrift. Das ist durchorganisiert, das ist gewinnorientiert, familiär geführt. Er selbst hält sich so im Hintergrund und die operative Ebene übernehmen seine Söhne, seine Schwiegersöhne und Verwandten. Die sind loyal, die sind geschult, die sind in Schlüsselpositionen. Und die regeln da den Ablauf, die setzen Preise und sichern die Einnahmen. Und die Pharisäer, die waren damit gar nicht so glücklich, die haben einen eigenen Namen für dieses System gefunden, und zwar der Basar der Söhne Hamas. Hannas weiß, wie man Geld macht und er weiß, wann die Menschen bereit sind, viel dafür zu zahlen. Jetzt. Jetzt zur Passazeit ist Hochsaison. Denn wer opfern will, braucht ein Tier. Laut Gesetz darf man das Tier selbst mitbringen, aber es muss ohne Fehl und Tadel sein. Und wer prüft das? Ein Priester natürlich von Hannas Leuten. Und siehe da, fast jedes mitgebrachte Tier fällt durch. Zu klein, sagt einer, da ist ein Fleck auf dem Fell, sagt ein anderer, dieses Tier ist nicht rein. Und die Pilger sind verzweifelt nach Hause zurück. Unmöglich, viele sind tagelang angereist. Also bleibt nur der zweite Weg, ein Tier vor Ort zu kaufen, in den Tempelstellen, zu einem stolzen Preis. Aber dafür mit Stempel und zugelassen, opferfähig. Und das Geld landet natürlich nicht in der Tempelkasse, sondern im System Hannas. Und das ist auch noch nicht alles. Man musste da dann auch immer die Tempelsteuer bezahlen, aber nicht mit römischen Münzen, weil die zeigen das Gesicht des Kaisers und das ist im Tempel nicht erlaubt. Also, wie wir damals, Geld wechseln an den offiziellen Tischen mit Bearbeitungsgebühr. Auch das ein Familienbetrieb. Und so wird aus diesem heiligen Ort ein Umschlagplatz, ein Geschäft mit dem Glauben, zwischen Gebet und Gier, zwischen Opferrauch und Abzocke. Und in diese Szenerie hinein geschieht unsere Geschichte in Johannes 2. Während Jesus in Kana noch sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen, ist die Situation jetzt eine andere. Jesus will loslegen und er sucht sich tatsächlich den damals maximal möglichen Wirkungsgrad, das Passafest mit seinen hunderttausenden Besuchern.
Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat.
Wer das noch gerne etwas visueller hätte, der kann sich den Trailer zur neuen Staffel von The Chosen anschauen, die jetzt diese Tage herauskommt. Wir bleiben mal bei dem Gehörten. Apropos Gehörtes, was wir letzte Woche auch schon gehört haben, dass die Überschriften in diese Texte ja erst im Nachhinein hinzugefügt wurden. Und deshalb jetzt die Frage an dich, und da hätte diese erste Folie, die wir in den ersten 10 Minuten des Gottesdienstes hatten, ganz gut gepasst, weil die habe ich genauso eigentlich. Welche Überschrift würdest du dem Text geben? Tempelreinigung ist verboten. Einfach mal rausrufen, welche Überschrift geben wir dem Text? Jesus ist sauer.
Jesus räumt auf.
Jesus räumt auf.
Alles muss raus.
Alles muss raus.
Tempelreinigung
ist verboten.
Winterschlussverkauf.
Okay. Wir schauen uns heute folgende Punkte mal an. Punkt des Tempels von uns. Und von dir. Man muss ja ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, was wir dann nachher für eine Überschrift nehmen. Wir steigen mal in den ersten Punkt ein. Ein bisschen Historie hier machen. Wir reden ja oft vom Tempel. Was heißt oft? Weiß ich nicht, ob das überhaupt so zu unserem nachösterlichen Jargon noch so gehört. Aber was ist da eigentlich gemeint mit diesem Tempel? Und tatsächlich gibt es mehrere Tempel. Es gibt nicht nur den einen, es gibt nämlich 4 Tempel, wenn man aufs Original schaut. Und die wollen wir uns mal anschauen. Und nicht nur, weil es interessant ist, sondern weil es tatsächlich wichtig ist für unsere Geschichte. Und wenn wir klären wollen, warum Jesus so um das Haus seines Vaters eifert. Schauen wir mal, wie es losgeht. Mit dem Tempel, da ist nochmal ein Text in 2. Samuel. Da sprach der König David zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so: Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, also bezieht sich natürlich alles auf David, will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Spannender Gedanke so, wo wohnt Gott? Wo ist Gott? Und super spannend ist hier natürlich auch diese doppelte Erfüllungsebene, dass hier ja die Prophetie geht auf Salomo, aber natürlich auch auf Jesus, dem dann das Königreich gehören wird. David bereitet den Bau dann vor, er besorgt Grundstück, er besorgt Material, und sein Sohn Salomo darf das Ding dann bauen. Und das ist spannend, auch so ein kleines Detail, und zwar genau an dem Ort, wo auch Abraham Isaak opfern sollte. Also wirklich ein Ort des Opferns. Wer mehr dazu wissen will, hat jetzt die Möglichkeit, ich bin auch niemandem böse, unten im biblischen Unterricht geht es heute ums Thema Salomo. Ihr könnt dann gerne dort weitermachen. Noch hast du die Chance, ansonsten kommst du hier jetzt nicht mehr raus. Okay, und nachdem der Tempel dann viele Jahre später fertig gebaut ist, wir sind so 950 vor Christus, die spannende Frage: Wird Gott darin Wohnung nehmen? Das lesen wir in 1. Könige. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Ja, Gott zieht ein und dort wird er angebetet. Dann geht so die Geschichte Israels weiter. Es kommen die Könige, manche gut, die meisten weniger gut, und es geht so abwärts mit Israel. Und irgendwann sagt Gott: Genug. Es ist genug. Das sehen wir in 2. Chronik. Bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Und er gibt Jerusalem in die Hand der Babylonier, und die zerstören dann den Tempel ca. 600 vor Christus. Also wir sehen so an diesem ersten Tempel, der Originaltempel ist Gottes Wohnung unter den Menschen, aber nur so lange, bis Gott sagt: Genug. Und dann dürfen Jahrzehnte später die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurück und den Tempel wieder aufbauen. Es gibt längere Baupausen und auch Rückschläge, aber 516 vor Christus, warum ist das so wichtig? Weil es genau die prophezeiten 70 Jahre sind. Nach 70 Jahren ist der Tempel dann fertig. Und das ist dann auch der Tempel, in dem dann unsere Geschichte, die wir gehört haben, spielt. Und dieser steht dann über viele Jahrhunderte. Und die Römer setzen dann im Jahr 20 vor Christus, also wir kommen Jesus näher, Herodes zum König über Judäa ein. Und dieser verspricht dann: Ja, wir werden den Tempel vollständig renovieren, weil der stark baufällig geworden war nach den 5 Jahrhunderten. Und der Bau die Renovierung dieses neuen Tempels dauerte dann nur, des Tempels selbst, nur 1,5 Jahre, aber die äußeren Vorhöfe und die Gebäude brauchten 80 weitere Jahre, bis das alles fertiggestellt war. Und als Jesus sein Wirken begann, waren, und die Zahl hören wir ja auch in unserer Geschichte, die äußeren Gebäude bereits seit 46 Jahren fertig, aber erst im Jahre 64 nach Christus, also da war ja Kreuz und so alles schon geschehen, wurde alles vollendet. Und in diesem Tempel, den wir hier sehen, passieren dann extrem viele Ereignisse, die wir alle kennen. Da erscheint Zacharias, der Engel, der ihm die Geburt von Johannes ankündigt. Oder Erinnerung ans Weihnachtsmusical: Simeon und Hanna begegnen dem neugeborenen Jesus. Jesus zieht es hier als 12-Jährigen her. Er sagt: Natürlich muss ich in das Haus meines Vaters. Hier sagt er viele spannende Dinge. Ich greife nur eins raus: Ich bin das Licht der Welt. Und während seiner letzten Woche hier auf der Erde geht er dort im Tempel ein und aus. Und dann prophezeit er auch die Zerstörung des Tempels. Wieder weil die Juden den darin wohnenden Gott bzw. dann ihn ablehnen. Und 30 Jahre später, im Jahr 70, zerstören die Römer dann den Tempel. Wir sehen also auch bei diesem zweiten Tempel, der Tempel ist Gottes Wohnung unter den Menschen, aber nur so lange, bis Gott sagt, genug. Auf zwei weitere Tempel dürfen wir uns noch freuen. Es gibt ja zig unterschiedliche Auslegungen, wie es so weitergehen wird. So über Trübsalszeit und tausendjähriges Reich, da wird auch einiges verschiedentlich gesehen. Für mich persönlich ist Folgendes am schlüssigsten, also es wird ein dritter Tempel kommen in der Trübsalszeit, in den 7 Jahren, in denen Israel echt durch harte Zeiten muss. Der Antichrist wird kommen, wird sich in diesen Tempel setzen, wird auch ein Bild, Statue oder irgendwas von sich errichten lassen. Und dieser Tempel wird dann kurz nach der Trübsalszeit zerstört, wahrscheinlich durch ein Erdbeben, auf jeden Fall durch ein Genug Gottes. Und der vierte Tempel, also der ist ein sehr, sehr kurzlebiger, der dritte, der vierte ist dann schließlich der im tausendjährigen Reich. Meiner Meinung nach ist das ein Königreich, was noch vor uns liegt, wo Jesus hier auf dieser Erde regieren wird. Die Gegebenheiten werden dann allerdings ganz anders sein als jetzt. So ist dann zum Beispiel in Israel der höchste Berg, kann man sich gar nicht vorstellen, aber der höchste Berg der Erde zu finden, und auf dem steht dann der Tempel. Und dieser Berg, dieser Tempel wird der Ort sein, zu dem nicht nur die Juden strömen, sondern wirklich alle Völker dann, um Gott anzubeten. Und dieser Tempel ist extrem detailliert beschrieben, da gehen wir aber nicht drauf ein jetzt, aber er ist zum Beispiel auch sehr groß, also eine quadratische Fläche mit einer Seitenlänge von 1,6 Kilometern. Und von diesem Jerusalem aus wird dann Jesus hier auf der Erde regieren. Und dann kommen neuer Himmel danach und neue Erde, diesmal wieder ein komplett anders geartetes Genug Gottes. Und dann wird es keinen Tempel mehr geben. Wir lesen in der Offenbarung, einen Tempel sah ich nicht in ihr, in der neuen Stadt, in dem neuen Jerusalem. Einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Dann letztendlich ist die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen. Bis dahin allerdings ist der Tempel für die Juden der Ort, wo Gott wohnt und angebetet werden will. Aber der eben auch immer in Gefahr steht, missbraucht zu werden. Und jetzt kommt Jesus in diesen zweiten Tempel und sieht, was daraus gemacht wurde. Und er spricht sein Genug. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Er macht Tabula rasa, er zerstört, er räumt auf, er wütet, er schmeißt um. Und jetzt verrate ich euch meine Überschrift über die Geschichte, der Wiederhersteller. Hä? Klingt jetzt erstmal anders als das, was wir vielleicht auf den ersten Blick so sehen. Aber lasst euch da mal vielleicht ein bisschen mitnehmen. Spannend an der Situation ist, wir denken ja immer irgendwie, Jesus ist ja komplett abgelehnt worden. Aber hier ist das noch nicht so. Hier fängt er an, hier tritt er stark auf. Das eben zum Gefallen derer, denen dieses Geschäftsgebaren des Hannas überhaupt nicht gepasst hat. Endlich kommt da einer und räumt auf. Wie wir ja auf das Wiederkommen des Herrn Jesu warten, ich persönlich denke, das meint die Entrückung, so sehnten damals die Leute den Messias herbei. Die warteten auf den Messias, der mal so richtig aufräumt. Und sie stellen ihm dann die eine Frage, die er so oder so ähnlich noch oft hören wird: Was berechtigt dich dazu? Was berechtigt dich dazu, dies zu tun? Weil, wo kommt die Frage her? Die Leute wussten, der kommende Messias wird sich durch Zeichen legitimieren. So ist es in den ihnen zur Verfügung stehenden Schriften angekündigt. Sie sehnen ihn herbei in der Hoffnung, da wird endlich mal einer aufräumen, es den Römern mal so richtig zeigen. Und der Text letzte Woche endete ja mit: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kanaan, in Galiläa, und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Unser Text endet mit: Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus legitimiert sich durch Zeichen und Wunder. Und das ist der primäre Zweck von Zeichen und Wundern. Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Und jetzt ist es so das erste Mal, zumindest im Johannesevangelium, dass Jesus eine Frage gestellt bekommt, die er beantwortet. Und er antwortet, und das finde ich bei Jesus ist sehr, sehr oft so, kryptisch, in Rätseln, unvorhergesehen. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden kennen diese ganze Historie des Tempels, die ich vorhin auch aufgezeigt habe, und sehen sich wahrscheinlich in ihren Erwartungen enttäuscht. Das ist nicht der Messias, das ist der nächste religiöse Spinner. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Ich finde die Reaktion vollkommen berechtigt. Aber Jesus gibt hier mit seiner allerersten Antwort direkt Einblick in seinen Auftrag. Seine Mission ist Wiederherstellung. Beim Aufräumen im Tempel geht es darum, den ursprünglichen Zustand, Gott wohnt hier, dies soll ein Bethaus sein, heißt es in den Parallelstellen, in Lukas unter anderem, den ursprünglichen Zustand, dies soll ein Bethaus sein, wiederherzustellen. Aber auch darüber hinaus, dass das, was die Menschen verbocken, nimmt er, räumt es auf durchaus resolute Art und Weise, damit es den ursprünglichen Zustand wieder hat. Und diese 3 Tage verweisen natürlich, wir können das ja gut sehen, auf seinen Auftrag, den Tod am Kreuz. Mit dem Ziel, den ursprünglichen Zustand, die Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Und das sind so diese Details, die so spannend sind. Es ist ja auch genau in diesem Moment, wo im Moment der Wiederherstellung am Kreuz der Vorhang hier in unserem Tempel zerreißt. Gott und Mensch steht nichts mehr im Wege. Und das sind, glaube ich, die 2 Seiten dieser Wiederherstellung. Wiederherstellung geschieht durch Aufräumen, Richten, Gericht. Und Chris hatte letzte Woche dieses Bild von der Festplatte, eine Festplatte zu formatieren. Und das passt, glaube ich, auch hier. War, glaube ich, vor 2 Wochen. Wollen wir bei der Wahrheit bleiben. Jesus' Auftrag ist es, Festplatten, auf die irgendwelcher Müll es geschafft hat, zu formatieren. Und aber auch neu mit dem richtigen Inhalt zu bespielen. Und wenn wir reingehen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und mit den anderen Nationen, dann sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen, das zieht sich komplett durch, die Charakteristik dieses Wiederherstellens, das, was man ja auch als Heilsgeschichte bezeichnet. Schauen wir uns mal Israel an. Ich habe mal ein paar, also da gibt es jede Menge Psalmen und Prophetien, ein paar Mal rausgegriffen. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Psalm 77, rhetorische Frage, wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Jeremia, siehe, ich werde das Geschick der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen, Loblieder und Freudengesänge sollen von ihnen ausgehen. Hesekiel, jetzt will ich das Geschick Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Noch eine letzte Stelle aus Hosea. Auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt, wenn ich das Geschick meines Volkes wende. Und dann gibt es ja auch am Anfang der Apostelgeschichte diese spannende Stelle, als die Jünger den auferstandenen Herrn fragen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Wann kommt diese Wiederherstellung? Also ihr merkt, da ist völlig klar, es gibt Wiederherstellung. Die Frage ist nur, wann? Und das Spannende ist, dieses Wiederherstellungsprogramm bezieht sich ja nicht nur auf Israel. Es ist das Programm des Christus. Apostelgeschichte 3 lesen wir, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Bis zur Wiederherstellung alles, wovon er geredet hat oder wovon geredet wurde. Und da sind völlig abgefahrene Sachen dabei. Wie der Hesekiel, so werden deine Schwestern, wer sind die Schwestern? Sodom und ihre Töchter wieder zu ihrem früheren Stand zurückkehren. Erinnerst dich, Sodom und Gomorra durch Schwefel und Feuer zerstört und hunderte Jahre später so eine Wiederherstellungsprophetie? In Jesaja, an jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände. Zwei der schlimmsten Feinde Israels werden hier, auf welche Art und Weise auch immer, irgendwann wiederhergestellt. Und all dieses Wiederherstellen geschieht durch extrem schlimme Gerichte. Das ist in allen Zusammenhängen miteinander verbunden. Was muss und musste Israel alles durchmachen? Und man traut sich ja kaum zu sagen, aber das Schlimmste steht noch bevor. Aber der Endzustand ist, Jesus kommt zum Ziel und stellt alles wieder her. Und wenn man ganz ans Ende der Bibel schaut, wo eigentlich alles erledigt ist, in Offenbarung 22, das ist direkt vor den Abschlussworten, da ist von einem Baum die Rede, dessen Blätter zur Heilung der Nationen dienen. Auch hier geht es irgendwie noch um Wiederherstellung, Gesundung. In unserem Text sehen wir es im Kleinen und im Großen. Im Kleinen räumt er im Tempel auf und stellt so den ursprünglichen Zustand wieder her. Und im Großen spricht er prophetisch von diesen drei Tagen, in denen er die Versöhnung der Welt erreicht und so die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder möglich macht. Das heißt im 2. Korinther, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Wenn diese Wiederherstellung also im kleinen und auch im großen Maßstab funktioniert, dann frage ich schon, wie sieht denn die Ebene dazwischen aus? Zum Beispiel in dieser Gemeinde hier oder in deinem und meinem Leben. Manchmal sagt man ja über Gemeindehäuser, die haben sich da einen ganz schönen Tempel hingestellt. Würde ich bei uns nicht behaupten und würde aber trotzdem fragen wollen, wohnt Gott hier? Im Herbst hatten wir das Theaterstück Der Besuch, werden einige von euch da gewesen sein, darum geht es, dass Jesus ganz unverhofft in eine Gemeinde unserer heutigen Zeit kommt und das sorgt natürlich für einigen Aufruhr. Und lasst uns das Gedankenexperiment mal machen. Ihr seid ja auch schon von letzter Woche gewohnt. Stell dir vor, du bist Jesus. Du kommst hier in die Christusgemeinde. Was machst du? Wenn wir da wieder in unser Original schauen, in die Geschichte, was Jesus im Original bereinigt, dann sehen wir da Dinge, die eigentlich nicht schlecht sind, aber trotzdem rausfliegen, weil sie eine falsche Bewertung bekommen haben. Die Opfertiere vor Ort anzubieten, Geld zu wechseln, das sind ja keine falschen Dinge. Das war einfach praktisch. Du kommst ja nicht hunderte Kilometer irgendwie mit einem Schaf gelaufen, sondern das ist einfach praktisch. Aber warum rastet Jesus denn dann so aus? Und die Antwort steckt, glaube ich, in dem Satz, macht nicht das Haus meines Vaters zum Kaufhaus. In den Parallelstellen ist von Räuberhöhle die Rede. Da ist irgendwas verrutscht, da passen Prioritäten nicht mehr richtig. Und was ich jetzt sage, will ich bewusst als Frage stellen, mit der Bitte an dich, wie bei so allem, prüfe es selbst, prüfe es für dich, denke selbst, beurteile selbst. Wenn ich so an unseren Gemeindebetrieb denke, welchen Aufwand wir da teilweise betreiben. Man bekommt vor dem Gottesdienst immer eine Mail, auf dem sind die Beteiligten alle mit drauf. Da gibt es 10 verschiedene Dienste, die für die Durchführung des Gottesdienstes heute notwendig sind. Und da ist Abenteuerland und biblischer Unterricht noch gar nicht mit dabei. Wenn ich denke an letztes Jahr Weihnachtsmusical oder Ranger Musical, super Sachen und da sitze ich drin und bin begeistert und es ist toll und von hoher Qualität. Da kann man wirklich allen Beteiligten nur gratulieren, wie toll das war. Oder wenn ich sehe, mit wie viel Aufwand hier Musik und Lobpreis gemacht wird, wie viele Proben da drin stecken, wie viele Treffen hinter den Kulissen, dieser Eifer ist wirklich herausragend. Aber gleichzeitig will ich schon die Frage stellen, und ihr könnt sie ja für euch prüfen, ist das der Eifer, von dem Jesus spricht? Würden wir hier auch einen abgespeckten Gottesdienst aushalten, ohne Beamer oder wo einer mit der verstimmten Gitarre vorne steht? Waren jetzt die ersten Lieder, die wir gesungen haben, oder das erste, weniger heilig als die, als wir dann den Text hatten? Können wir dann noch loben? Können wir dann noch Jesus erleben? Können wir uns dann noch auf seine Gegenwart verlassen? Also, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen hohe Standards. Wir dürfen und sollen, glaube ich, auch für Gott unser Bestes geben. Aber besteht vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass in diesem ganzen Gemeindebetrieb, in der Beschallung, in der Beschäftigung der Christus ein bisschen verloren geht, dass die Hauptsache aus dem Fokus rutscht? Es gibt auch so Menschen, die ziehen die Tempel-Episode dann heran, wenn es darum geht, dass Bücher verkauft werden oder Bärlauchpesto. Dann heißt es, geht ja gar nicht. Hier, Kaufhaus ist natürlich völliges Missverständnis dieser Geschichte. Darum geht es 0,0. Die Tiere und die Wechsler hatten ihre Berechtigung. Die Frage ist, sind wir zu einem Kaufhaus geworden? Sind wir zu einem frommen Bespaßungsbetrieb geworden? Sind wir zu einem Selbstzweck geworden? Die Frage ist, ist Gott, ist Christus noch in der Mitte? Das ist die Frage. Was ist die Priorität? In der Parallelstelle von Lukas, wo von der Räuberhöhle die Rede ist, sagt Jesus auch, was der Sollzustand ist, der wiederhergestellt werden soll. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Gemeinde, wo wir Gemeinschaft mit Gott und untereinander leben, wo Gebet und Anbetung selbstverständlich sind und wo Gott sich offenbart, wo Gott Herzen berührt, wo der Heilige Geist wirkt. Was ist das Wichtige oder das Wichtigere an einem Gottesdienst, dass alles perfekt läuft? Oder dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Worauf kommt es eigentlich an? Ich bin für hohe Standards, aber was mich viel mehr begeistert ist, dass der lebendige, auferstandene Jesus Christus heute Morgen hier ist. Und das ist herausragend. Und danach wollen wir eifern, das soll doch unser Eifer um sein Haus sein. Und in der Parallelstelle im Lukas heißt es direkt nach der Tempelreinigung, und er lehrte täglich im Tempel. Nachdem er aufgeräumt hat, stellt er wieder her. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes weckt unseren Glauben. Und ich glaube, schwach zu sein im Wort heißt schwach zu sein im Glauben. Und auch da können wir uns von Jesus einen neuen Eifer schenken heute lassen. Eifer für sein Wort zu lesen. Ist unser Haus ein Haus, in dem das Wort Gottes reichlich wohnt, in dem in aller Weisheit gelehrt und ermahnt und ermutigt wird? Und hier geht es 0,0 um schlechtes Gewissen oder Druck machen oder irgendwas, bringt ja gar nichts. Wir brauchen nicht mehr Druck, wir brauchen mehr Freude, wir brauchen mehr Eifer, eine wiederhergestellte Begeisterung, wiederhergestellte Hinwendung, voller Freude und Entschlossenheit, keine Religiosität, keine Verdammnis und keinen Druck. Psalm 119, ich freue mich über Gottes Wort, wie einer, der große Beute findet. Und aus den weiten Anreisen der Juden zum Tempel, zu genau zu diesem Fest, da gehen ja auch jede Menge Psalmen hervor, diese Wallfahrtspsalmen, die voller Freude sind. Die sind auf dem Weg zum Tempel und dann haben sie gejubelt, dann haben sie sich gefreut. Und wir wollen ein wiederhergestelltes Bethaus sein, indem wir uns mit Gottes Wort füllen, dass wir darin leben, dass wir miteinander beten und dass wir von Jesus was erwarten. Eifer für das Haus, Eifer für die Gemeinde. Und dann frage ich noch, weißt du, wo es noch weitere Tempel gibt, weitere Bethäuser? Schau dich mal um. Hier im Raum, es gibt jede Menge. 1. Korinther 3 spricht Paulus direkt zu den Gläubigen, zu Menschen wie dir und mir: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Du bist, wenn du dich Jesus zugehörig siehst, Gottes Tempel. Du bist Gottes Haus. Und den Text wollen wir nochmal im Zusammenhang lesen, leicht gekürzt. Ihr seid Gottes Bau. Ich habe, also Paulus, ich habe den Grund gelegt, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes Worte, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das sind natürlich hart zu kauende Worte, spannend ist, also er redet zu dir und mir, er redet zu uns Gläubigen. Es klingt jetzt erstmal nicht nach der großen Freude, aber diese Worte haben eine sehr hohe Deckung mit unserem Ursprungstext. Mal schauen, ob wir die Kurve zur Freude vielleicht doch noch irgendwie hinbekommen können. Du bist der Tempel, dieses Bethaus, das ist der Ursprungszustand. Und wie der Tempel damals, ist auch mein Gebetshaus, mein Haus, mein Tempel noch im Bau. Der Grund ist gelegt, der Grund ist sehr gut, Jesus Christus. Und jetzt kommt der Knackpunkt, dann kann ich die Prioritäten richtig oder nicht ganz so richtig legen. Und die Frage ist, wie baust du auf diesen Grund? Wie baust du deinen Tempel? Zu einem Kaufhaus oder zu einem Bethaus? Und hier geht es, und das möchte ich in aller Deutlichkeit betonen, 0,0 um Werkgerechtigkeit oder sowas. Hier geht es ja wirklich um uns Gläubige und jeder von diesen Gläubigen wird ja am Ende gerettet sein. Aber es gibt schon auch Situationen, wo Jesus erst aufräumen muss, um wiederherzustellen. Und diese Wiederherstellung, so wie durchs Feuer hindurch gerettet werden, das klingt nicht nach Vergnügen. Und ist direkt davon abhängig, wie wir auf diesen guten Grund unser Leben bauen. Ein kleines weiteres Detail aus unserem Ursprungstext. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier. Jesus räumt mit Maß auf. Auch in unserer Geschichte reagiert er nicht mit oder nicht von allen guten Geistern verlassen. Also es ist nicht Jesus außer Kontrolle oder so als Überschrift, sondern seine Handlungen sind stets angemessen. Schafe und Rinder werden mit Geißeln rausgetrieben, das ist schon sehr hart. Aber zu den Taubenverkäufern sagt er, geht. Da wird nicht über einen Kamm geschert, sondern die individuelle Situation wird betrachtet. Und da will ich mir schon die Frage stellen, wie baue ich meinen Tempel mit Dingen wie Heu, Stroh oder mit Gold, Silber und kostbaren Steinen? Was sind die Rinder und Schafe in meinem Leben, die im wahrsten Sinne des Wortes großen Böcke? Was sind vielleicht die Tauben, die auch aufgeräumt werden müssen, aber die vielleicht nicht ganz so schlimm sind? Da finde ich es auch spannend, dass Gott eine Vorleistung mag. Manchmal gehen Türen zu, bevor andere geöffnet werden. Deswegen auch die Einladung, traut euch da ruhig was. Ich meine, ich habe jetzt vorhin nicht geschaut, wer dieses Lied Mein ganzes Leben mitgesungen hat, aber den Text finde ich brutal. Mein ganzes Leben gebe ich dir, und dann im ersten Vers, was da alles aufgezählt wird, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber das ist schon, also wer das von euch mitgesungen hat, den ermutige ich jetzt auch, die Taten daraus folgen zu lassen. Wir sind zu guten Werken geschaffen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wie gehe ich diese an? Und es geht ja nicht nur um die Taten, es geht auch um Gedanken. Wie denken wir über andere? Und jetzt, wie ich schon die ganze Zeit, aber jetzt wieder besonders predigt zuallererst, mir selbst, sehen wir andere als geliebte Kinder Gottes, als unsere Geschwister im Leib? Oder ist da irgendwo ein Groll, der mitschwingt? Freuen wir uns, wenn anderen Dinge gelingen oder denken wir im Hinterkopf so ein bisschen, Oder wie denken wir zum Beispiel als Eltern über die Kinder von anderen, wenn wir diese sehen im Vergleich mit unseren? Wo hast du, wo habe ich unausgesprochenen Frust, wo habe ich Verletzungen? Weil nicht nur das Wort Gottes, sondern auch seine Liebe, die Agape soll reichlich unter uns wohnen. Und das ist für mich feste Überzeugung, dass das ganz eng zusammenhängt. Wenn wir in Liebe und Einheit kommen wollen, dann müssen Dinge ans Licht. Im Verborgenen kann der Feind damit arbeiten. Ich lade euch ein, lasst uns Dinge ans Licht bringen und klären. Wir wollen Jesus aufräumen und wiederherstellen lassen. Wir haben aus 2. Korinther schon gehört, wir haben ja gesagt, wir müssen noch die Kurve zur Freude kriegen. Soll ich aufhören oder sollen wir noch eine Kurve zur Freude kriegen, Janina?
Kriegen wir noch,
okay. 2. Korinther, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ich ergänze, und so wiederherstellte. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich bitte stellvertretend für Christus, lass dich versöhnen mit deinem Nächsten. Seid freundlich und barmherzig und vergebt einander so, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich glaube, so kriegen wir doch noch ein bisschen die Kurve zur Freude, die in der Gemeinde, in dir und mir wohnen soll, weil dieser Versöhnungstext ist ein einziger Freudentext. Christus nimmt Wohnung in dir. Wir sind in ihm. Diese Botschaft kommt 130 Mal in den Briefen vor. Das ist eine Menge. Und das ist die Botschaft des ganzen Evangeliums. Und das ist herrlich. Jesus ist der Wiederhersteller. Er kommt in dein und mein Leben und auch in die Krankheit und in das Leben von unserem kranken Bruder und bringt es zum Ziel, so oder so. Und das ist eine dringliche Bitte zum Abschluss. Lass das nicht verhallen. Es ist oft so wie auf so einem Trampelpfad, wo einmal drüber gegangen wird und dann ist man den Weg gegangen und die Halme und was das so ist, kommen wieder hoch und ist alles wieder wie zuvor. Befestige diesen Trampelpfad in deinem Leben. Nimm das wirklich mit, mach es, bring es in Tat und Entscheidung. Lass deine Freude eine Freude sein, die wirklich aus dem Inneren kommt und die nicht eine aufgesetzte Fassade ist, um Verborgenes zu verbergen. Der Grundstein, der gelegt ist, ist Jesus Christus. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Amen.